Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart.
Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation.
Mach mit!
Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Es begrüßt euch ganz herzlich Kevin Scheuren zu dieser Vorschau auf den großen Preis von Brasilien, das vorletzte Rennen der Saison 2017 in der Formel 1, und darüber wollen wir natürlich sprechen. Das tue ich nicht alleine. Nein, ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite meinen kongenialen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de, den beiden Portalen, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren, begrüßen wir ganz herzlich zurück bei uns Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Bevor wir mit dem großen Preis von Brasilien anfangen, natürlich wie immer für euch der Hinweis, dass wir den Movember hier auf meinsportradio.de haben. Jeder Podcast-Download bedeutet 1 Cent für die Movember Foundation. Für weitere Informationen geht bitte auf meinsportradio.de/Movember. Und es ist natürlich auch immer am Anfang der Platz für euer Feedback, für eure Rezensionen bei iTunes. Ich hätte sie gerne vorgelesen, aber es hat jemand still rezensiert. Ja, trotzdem 5 Sterne. Vielen Dank also an den stillen Spender von 5 Sternen bei iTunes. Und wenn ihr eine Rezension schreiben wollt, gerne. Ja, also gebt mal auf iTunes. Nehmt euch mal 1, 2, 3 Minuten Zeit und schreibt ein paar Worte über Starting Grid. Und dann würden wir uns sehr freuen, diese dann in der nächsten Ausgabe vorlesen zu können. Und natürlich freuen wir uns auch über jeden, der uns bei Facebook liked. Ja, der bei unserer Seite folgt, Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Und da sind in den letzten Wochen einige Leute dazugekommen. Und bei denen möchten wir uns ganz herzlich bedanken, möchten sie ganz herzlich begrüßen, dass sie jetzt auch bei uns bei Facebook am Start sind. Und ich habe vor einigen Tagen einen Post gesetzt sozusagen, dass wir relativ spät dran sind diese Woche. Ja, das hatte mehrere terminliche Gründe und wollten eure Themenvorschläge haben. Ja, Freundschaft Versprecher Ole, ich lasse es direkt irgendwie quasi die Katze aus dem Sack.
Du kannst, ne? Kannst nennt dir natürlich auch Motorenvorschläge von den Leuten. Wenn du das dann kann ich dir aber sagen, was rauskommt.
Ja, ich glaube auch. Das größte Thema ist das Motorenreglement, das von Liberty Media, von der FIA, von der Motorenkommission angedacht wird. Und Ruben Zimmermann ist ja auch sowas wie der Resident-Experte bei Motorsporttotal.com Formel1.de, was vor allem Motorenstrafen angeht. Ja, also wenn ihr ihm bei Twitter folgt, @RubyWestside, bekommt immer die aktuellsten Daten rund um die Motorenstrafen. Aber dieses Motorenreglement, vielleicht erstmal zur Erklärung für die Hörer, die es nicht wissen, was soll denn da kommen?
Ja, bevor ich dazu komme, erstmal noch eine ganz andere wichtige Sache, und zwar an alle da draußen. Falls ihr es nicht wusstet, Kevin Scheuren hat vorgestern seinen 27. Geburtstag gefeiert. Dazu von mir an dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich. Und falls ihr ihm noch gratulieren wollt, auf Twitter ks_0811. Da freut er sich sicherlich drüber, wenn ihr da noch den ein oder anderen Gruß dalasst, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt. Ich habe gesehen, da waren schon eine Menge Glückwünsche dabei in den vergangenen Tagen.
Vielen Dank.
Genau, Motoren. Was haben wir da gehabt in der vergangenen Woche? Eine relativ, sagen wir mal, kontroverse Präsentation gab's. Und zwar hat Liberty Media zusammen mit der FIA, also Liberty Media, der Formel-1-Besitzer, vielleicht nochmal dazu gesagt, für alle, die es nicht wissen, zusammen mit der FIA, also dem Weltverband, hat man den Teams vorgestellt, wie man sich das Motorenreglement für 2021 vorstellt. Das sind aktuell nur Eckdaten, das heißt, es ist noch kein festgeschriebenes Reglement. Das muss man dazu sagen. Es ist momentan erstmal nur ein Vorschlag, ein Plan sozusagen. Genau, und wie sehen diese Eckdaten jetzt aus? Also zunächst mal bleibt es bei diesen 1,6 Liter V6 Turbomotoren, die wir auch aktuell haben. Das ist für einige sicherlich eine Ernüchterung, kam allerdings nicht wirklich überraschend, weil es haben zwar im Vorfeld alle gesagt, wenn wir die freie Wahl hätten, hätten wir gerne V10 oder am besten noch V12 zurück, aber das war eigentlich klar, dass es nicht passieren würde. Was allerdings passieren wird, ist, dass die Motoren einfacher werden. Das heißt unter anderem die MGUH, also ein Teil der Energierückgewinnung fällt komplett weg, der wird gestrichen. Dafür wird es eine stärkere MGUK geben. Das ist jetzt alles schon sehr technisch, also Kevin hat das ja gerade schon angesprochen, wer häufiger vielleicht mal bei mir auf Twitter vorbeischaut, der sieht immer diese riesige Tabelle mit den ganzen Motorenteilen, die verwendet werden. Also momentan ist es tatsächlich so, dass es eben diese 6 verschiedenen Komponenten gibt, den Verbrennungsmotor, Turbolader, MGUH, MGUK, Kontrolleinheit kommt noch dazu und das letzte fällt mir gerade gar nicht ein. Was ist der 6. Teil? Helft mir gerade mal auf die Sprünge.
Gute Frage, weiß ich auch nicht.
Ich muss tatsächlich gerade nachschauen. Aber allein daran merkt man halt schon, wie kompliziert diese Motoren sind.
Ja.
Weil es halt einfach eben in diese x unterschiedlichen Teile unterteilt ist. Genau, und das soll halt einfacher werden, unter anderem dadurch eben, dass diese MGUH direkt rausgeschmissen wird. Die Elektronik soll vereinheitlicht werden. Klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht so, dass sich im Prinzip nicht allzu viel ändert. Also sprich, dass man einfach die aktuellen Motoren behält und halt ein bisschen was wegnimmt davon. Ganz so einfach ist es letztendlich nicht, was dann dazu geführt hat, dass sich auch die ersten Hersteller schon beschwert haben und gesagt haben, naja, das hört sich zwar erstmal auf dem Papier alles so an, als bleibt mehr oder weniger alles beim Alten, aber in Wirklichkeit müssen wir doch wieder komplett neue Motoren bauen und zwar wirklich vom Zeichenbrett weg alles wieder bei Null anfangen, was eigentlich genau das ist, was man nicht möchte, weil das verschlingt natürlich wieder enorme Kosten bei der Entwicklung und eigentlich ging es ja genau darum, dass man die Kosten senken wollte. Insofern tobt da momentan hinter den Kulissen so ein kleiner politischer Kampf zwischen den Herstellern und Liberty bzw. FIA. Ja, das wird noch spannend werden in den kommenden Monaten.
Also wir haben den Verbrennungsmotor, wir haben den Turbolader, wir haben die MGUK, wir haben die MGUH, wir haben die Steuergeräte und die Batterie.
Genau, die Batterie hatte ich vergessen, ja.
Das sind die Teile, das wollen wir doch hier noch an dieser Stelle verkomplettieren. Ne? So sagt man das doch wahrscheinlich.
Ungefähr, ja.
Ole, wir haben ja dann auch wieder diese typische Ferrari-Diskussion. Ne? Ferrari ist nicht so ganz einverstanden mit allem, ja, ist allerdings auch, und ich glaube, das können wir so aus unserer Fansicht auch sagen, nichts Neues.
Nee, Ferrari ist ja eigentlich mit nie irgendetwas einverstanden, wenn es an neue Regeln geht. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie oft die schon aussteigen wollten. Letztens irgendwo ein Bild gesehen, dass sie anfangen, irgendwie der 80er oder so ein Indica gebaut haben. Weil sie auch aussteigen wollten, haben sie dann doch nicht gemacht. Werden sie natürlich auch diesmal nicht machen, weil das nur heiße Luft ist, weil sie es halt irgendwie können, weil sie halt denken, dass die Formel 1 ohne Ferrari nicht funktioniert. Allerdings aussteigen werden sie nicht, weil ich glaube, die Formel 1 ist Ferrari viel zu wichtig und auch fürs Geschäft von Ferrari viel zu wichtig, weil ohne die Formel 1 wäre Ferrari wahrscheinlich nicht so die Marke, die sie heute sind. Also das ist alles, das kennt man schon und das wird sich alles in ein paar Monaten irgendwie widerlegen, genauso wie bei den anderen Herstellern. Jetzt ist natürlich erstmal die Aufregung groß. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie halt genau das wollten, dass sie neue Motoren entwickeln müssen, weil sonst würde Mercedes wahrscheinlich noch 10 Jahre da vorne mitfahren oder beziehungsweise den stärksten Motor haben. Und so ist halt für jeden dann wieder Chancengleichheit und man erlaubt es halt neuen Herstellern irgendwie da reinzukommen. Und das war ja letztendlich auch das Ziel. Und ja, vielleicht schafft es ja Ferrari da, den besten Motor zu bauen. Dann würden sie sich natürlich wieder nicht beschweren. Dann werden sie sagen, wir bleiben auf Jahre in der Formel 1.
Ja, das ist ganz klar. Wir haben bei Facebook einige Meinungen von euch reinbekommen. Würde ganz gerne auch mal eine Frage vorlesen von Corbinian Jetzelsberger. Glaubt ihr, dass es bei den derzeitigen Vorschlägen bleibt? Gut, das sind natürlich nur Eckdaten, hat Ruben ja gerade gesagt. Ruben, aber glaubst du, und das fragt er, und auch wenn Renault und Mercedes Druck auf die FIA machen, glaubt ihr daran, dass Ferrari ernsthaft über einen Ausstieg nachdenkt oder nutzen sie es wieder nur, um Druck zu machen? So denkt er sich das. Ruben, was ist so deine Einschätzung dazu?
Ja, also bei dem Ferrari-Punkt bin ich komplett bei Ole. Das sind reine politische Spielchen, um da halt so ein bisschen Druck zu machen auf die FIA, dass man dann halt sagt, ja, wenn wir jetzt das nicht machen, dann steigen wir aber aus. Beziehungsweise man sagt es ja auch nicht so konkret. Also man formuliert das ja dann auch so, ja, wenn das jetzt nicht zu unserer Philosophie passt, dann müssen wir das nochmal prüfen und so weiter. Aber Ole hat es ja gesagt, dass diese Spiele gibt es ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Wie ernst man das letztendlich nehmen muss, weiß ich jetzt nicht. Ob es bei den Vorschlägen, wie sie jetzt sind, ob es dabei bleibt. Ich denke, es wird noch leichte Anpassungen geben, aber so im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass es noch sonderlich große Veränderungen geben wird. Also natürlich, Mercedes und Renault waren da neben Ferrari noch die beiden Hersteller, die extrem diese Vorschläge kritisiert haben. Bei Honda hat man sich zurückgehalten, vielleicht auch deshalb, weil man sowieso weiß, dass man zurückliegt. Also die haben eh nichts zu verlieren, mit anderen Worten. Und Mercedes und Renault, ja, die hauen natürlich jetzt auf den Tisch und sagen, so geht's nicht. Und im Endeffekt wird man sich zusammensetzen nochmal in den kommenden Monaten, wird vielleicht hier und da nochmal an kleinen Stellschrauben ein bisschen was drehen, aber so im Großen und Ganzen wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, denke ich mal, was jetzt vorgestellt wurde. Und man darf dabei auch nicht vergessen, dass diese Vorschläge ja nicht nur von Liberty und der FIA kamen. Also es gab ja durchaus Gespräche mit den Herstellern in den vergangenen Monaten, nicht nur mit den aktuellen, auch mit potenziell interessierten neuen Herstellern. Porsche war zum Beispiel auch bei diesen Gesprächen dabei. Und die konnten alle mal so ein bisschen Input reinschmeißen, was sie sich denn letztendlich vorstellen. Und eben aus diesen ganzen Vorschlägen hat man dann diese Eckdaten zusammengebastelt, die jetzt eben dabei rausgekommen sind. Und ja, also Eckdaten, ich denke, dabei wird es auch bleiben.
Ja, weil vor allem wir müssen uns wirklich einig sein oder im Klaren sein vielmehr, dass die Formel 1 eben nicht mehr diese Geldverbrennungsmaschine sein will, die sie ja jahrelang waren. Und man möchte natürlich mit der Formel 1, das haben wir auch schon öfter hier besprochen, irgendeine Art Prototyp für das Straßenauto sein, was ich immer noch für ein bisschen schwierig halte, Ole, denn klar, ich kann verstehen, wenn Michael Kirchmann zum Beispiel hier schreibt bei Facebook, dass wir wieder viel mehr Sound brauchen und uns die fadenscheinigen Technologieargumente der Hersteller absolut zweitrangig sein sollten. Ja, das stimmt natürlich. Trotzdem, wenn wir das jetzt mal versuchen, objektiv von der anderen Seite zu betrachten, du möchtest natürlich jetzt auch nicht super viele Verluste machen, denn, sagen wir mal ehrlich, die Autoindustrie ist jetzt nicht die beliebteste auf der ganzen Welt, so gesehen.
Nee, das stimmt wohl. Das Ding ist halt auch, dass so blöd es auch klingt, aber wenn du jetzt irgendwie wieder einen stinknormalen V8 oder V10 oder V12 da reinsetzen würdest, das wäre halt ein deutlicher Rückschritt und das würde halt niemanden anlocken, weil dann kein Autohersteller der Welt sagen würde, auch Mensch, alte Technologie, da machen wir mit. Weil das ist halt gerade dieser Umbruch, ja. Also die Alternative wäre halt Formel E. So, und darauf wird es natürlich auch hinauslaufen wahrscheinlich in einer gewissen Zeitspanne. Also irgendwann wird es nur noch geben. Jetzt fängt das gerade langsam an. Das wird noch irgendwie so ein bisschen, zwiespältig betrachtet irgendwie so. Es ist irgendwie noch so ein bisschen uncool, sich ein Elektrofahrzeug irgendwie zu holen. Aber in 20 Jahren wird es jeder haben oder in 30 Jahren oder so. Und da geht die Formel 1 natürlich dann mit und letztendlich muss halt irgendjemand diese Motoren auch bauen. Und wenn keine Lust hat, einen Motor zu bauen, ja, dann fährt halt kein Auto mehr. Und so blöd das auch klingt. Aber das Ding ist halt auch, jetzt bezüglich des Sounds, grundsätzlich brauchen wir mehr Sound. Ich würde gar nicht mal sagen ja, weil ich finde den Sound der aktuellen Autos gar nicht so schlimm. Man könnte auch einfach, was das Sendesignal angeht, einfach den Sound, der ins Publikum rausgeht, einfach ein bisschen höher drehen, was die Motoren angeht. Das würde schon helfen, weil das ist ja letztendlich das, was ankommt. Wenn du an der Strecke bist, dann sind die schon gut laut. Zwar angenehm laut, aber halt laut. Und das Ding ist halt aber, wenn du dich halt auch mal in moderne Straßenauto setzt, dann hörst halt auch nichts. Und es ist halt einfach nur die Entwicklung und das wird sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Auch wenn irgendwie Porsche Supercup oder Formel 2 oder was weiß ich, was toll klingt. Aber das wird sich nicht aufhalten lassen. Also man kann natürlich dagegen steuern und irgendwas Künstliches da einbauen, aber das will halt glaube ich auch keiner. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendein Fan sagt, oh, das ist aber super, dass da dieses Soundmodul drin ist, dass ich das vielleicht als Fan sogar am Fernseher entscheiden kann, wie der Motor klingt. Also es ist richtig geil. Und dann kommst du hin an die Rennstrecke und dann hörst du nichts. Also ich weiß nicht. Also ich finde die Diskussion mühselig, weil sie lässt sich eh nicht ändern. Und ich finde den Sound wirklich gar nicht so schlimm. Also 2014 war es schon sehr, sehr leise. Also wenn du dir jetzt mal Rennen von 2014 anguckst, aber ich meine, mittlerweile geht das doch, oder nicht?
Ja, also das ist kein Vergleich mehr. Und wenn du jetzt an der Strecke sitzt, ich war ja in Spa und also so leise ist es nicht. Ne? Also du kannst dich zwar immer noch unterhalten, aber es ist halt die moderne Formel 1. Ja? Und Günther Steiner, das habt ihr ja auch auf motorsporttotal.com geschrieben, Sven Heidinger war das, der Motorensound wird nie mehr, wie er war. Ich glaube, das ist leider das, was wir Formel 1 Romantiker uns, glaube ich, auch eingestehen müssen. Aber es gibt noch einige Fragen, die beantwortet werden müssen. Zum Beispiel natürlich auch diese Diskussion, braucht die Formel 1 wirklich Hersteller, die in der Formel 1 da sind, Werksteams? Ja, und haben ja auch immer regelmäßige Diskussionen, Ole und ich, mit Peter Maurer, ja, bei Twitter. Und mal schauen, was Ruben dazu zu sagen hat. Und die Rolle von Ferrari müssen wir natürlich ein bisschen noch beleuchten, tatsächlich noch ein bisschen ausführlicher beleuchten. Wie wichtig ist die Formel 1 für Ferrari und umgekehrt? Und noch ein paar mehr Fragen von euch, die wir bei Facebook reinbekommen haben. Und natürlich auch noch der große Preis von Brasilien. Also es lohnt sich dran zu bleiben, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com Formel 1.de mit der Vorschau auf den großen Preis von Brasilien. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, natürlich weiter eure Themen, eure Fragen, die ihr bei uns auf der Facebook-Seite gepostet habt. Und wir waren beim Motorenreglement und wir haben regelmäßige Diskussionen mit Fans von uns auch über die Rolle von Werksteams und Rubens. Wir haben ja darüber gesprochen, jetzt habe ich Rubens gesagt, ne? Sehr gut. Ja, gerade im Off darüber gesprochen, dass wir Ruben heute eigentlich als Rubens Immermann vorstellen wollten. Ja, wir sind ja in Brasilien diese Woche und jetzt habe ich das natürlich drin. Super. Ruben, die Rolle der Werksteams, die Motorenreglements für 2021 wurden ja auch mit dieser Motorenkommission, wo eben auch Porsche drin saß und viele andere Hersteller drin gesessen haben. Und für meine Begriffe gehören Hersteller in die Formel 1, auch wenn das vielleicht der ein oder andere nicht hören will, denn gerade heutzutage wäre es wichtig, ein breites Feld zu haben an Herstellern, die sich ja auch messen wollen. Wenn zum Beispiel DTM wegfällt, da waren ja viele Hersteller unterwegs, naja, nicht so viele, aber immerhin ein paar. Und in der Formel 1 will ich das eigentlich auch haben. Nun gibt es natürlich auch Fans, die sehen das ganz anders. Die sehen das so, dass die Hersteller kommen, die machen Druck, die machen die Politik so, wie sie wollen. Ja gut, aber sind wir mal ehrlich, die Formel 1 war immer schon Politik. Wie wichtig sind für dich Werksteams, Hersteller in der Formel 1?
Ich persönlich finde die Hersteller bzw. Werksteams auch sehr wichtig, aber gerade dieses Motorenreglement zeigt natürlich jetzt wieder, wie unterschiedlich es eben in Werksteams und bei Privatteams wie zum Beispiel Red Bull zugeht. Also die Hersteller, die auch die Motoren bauen, die haben natürlich ganz klar das Ziel, mit der Formel 1 Geld zu verdienen, sprich Straßenautos zu verkaufen. Also ein Hersteller sagt sich nicht, ach, jetzt machen wir aus Jux und Dollerei mal ein bisschen Formel 1, die wollen natürlich Autos verkaufen. Und dementsprechend ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass die halt mit diesem Ziel logischerweise auch ihre Technologie durchdrücken wollen, die halt auch für sie, für die Straße dann relevant ist oder halt in den kommenden Jahren irgendwann relevant werden soll. Auf der anderen Seite hast du ein Team wie Red Bull, das halt in erster Linie aus Promo-Gründen dabei ist. Die wollen halt keine Autos verkaufen, sondern Dosen und legen halt einen ganz anderen Fokus. Und deswegen ist Red Bull ja zum Beispiel auch ein Team, was halt sagt, naja, wenn es nach uns gehen würde, wir würden uns einfach ein V10 hinten ins Auto hauen, brauchen diesen ganzen Hybrid-Scheiß auf gut Deutsch gesagt nicht. Und das zeigt eben schon, wie unterschiedlich diese Denkweise ist. Und bei Herstellern ist es natürlich auch so, dass Du hast es gerade schon relativ gut gesagt. Also sie kommen, versuchen ihre Ideen durchzudrücken. Und das Problem ist aber, dass sie dann mehr oder weniger von einem auf dem anderen Tag auch wieder weg sein können. Also wir haben das ja erlebt, so ich glaube 2009 um den Dreh war es, als dann plötzlich BMW und Toyota innerhalb von ganz kurzer Zeit ausgestiegen sind. Und dann verlierst du halt als Serie direkt mal zwei Hersteller. So, jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir aktuell so ein Szenario hätten. Wenn wir jetzt in der Formel 1 zwei Hersteller verlieren würden, hätten wir halt plötzlich nur noch zwei Hersteller übrig, die Motoren bauen. Und dann hast du halt irgendwann ein richtiges Problem. Und das zeigt natürlich auch schon diese Macht, die die Hersteller haben. Das ist natürlich Ferrari, die immer mit dieser Ausstiegsdrohung um die Ecke kommen. Aber das würde ja genauso, ich glaube, für genauso einen Aufschrei würde es sorgen, wenn jetzt plötzlich Mercedes oder Renault sagen würde, nö, wir hören jetzt auf und bauen jetzt keine Autos mehr, bauen vor allem keine Motoren mehr, weil dann einfach diese Vielfalt, die eher schon momentan relativ begrenzt ist, noch weiter abnehmen würde. Insofern ist natürlich, also Hersteller sind wichtig, meine persönliche Meinung für die Serie. Aber es muss halt ein ausgewogenes Gleichgewicht da sein. Also es muss auch noch genug Privatteams geben. Die DTM hast du ja auch gerade genannt. Da steigt jetzt Mercedes aus dann nach der kommenden Saison und die suchen jetzt halt auch gerade verzweifelt nach irgendeinem neuen Hersteller oder nach mehreren im besten Fall, damit sie diese Serie halt überhaupt irgendwie weiterführen können. Und das ist halt eben immer die Gefahr, wenn du dich zu sehr auf die Hersteller verlässt.
Ja, finde ich aber
interessant.
Gut.
Interessant wäre es doch eigentlich, wenn die Hersteller wirklich nur ihr eigenes Werksteam mit Motoren beliefern, weil das ist ja gerade so das Problem, wenn, Ruben, hast es gerade gesagt, wenn jetzt zwei Hersteller aussteigen würden, ja, dann hätte man vielleicht nur noch Ferrari und Honda, ja, als Motorenlieferant. Deswegen ist dieses neue Motorenreglement, glaube ich, wichtig, um einfach neue unabhängige Hersteller, die nur Motoren herstellen, zu finden. Weil sonst könnte natürlich dieses Szenario eintreffen und es will dann irgendwie auch keiner. Und so ist es natürlich auch, was mich, habe ich ja schon öfter gesagt, stört diese Politik, was die Fahrer angeht. Ja, der eine darf irgendwie dann nur für Ferrari-Teams fahren, der andere darf nur für Mercedes-Teams fahren und das ist irgendwie so ein bisschen nervig einfach. Und das würde man halt umgehen, wenn die Mercedes zum Beispiel nur das eigene Werksteam mit Motoren beliefern würde oder Ferrari, so wie sie es eigentlich auch jahrelang gemacht haben, mal abgesehen von irgendwie Sauber oder sowas, nur irgendwie ihr eigenes Team und bei Renault eigentlich genauso. So, und Honda ist halt unabhängig und dann hast du vielleicht noch irgendwie drei, vier andere, die da mit reinkommen. Man überlege sich nur, wie viele Motorenhersteller es früher gab. Gut, der Großteil war halt einfach schlecht. Ne? aber trotzdem, es gäbe irgendwie eine Balance und die gibt es aktuell nicht. Irgendwie, das ist so, es gibt irgendwie vier Hersteller und ja, das ist irgendwie so ein bisschen so eingefächert irgendwie. Das ist so ein abgeschlossenes Universum mit sich.
Aber ist das die Formel 1 nicht?
Ja, das sowieso, das ist also richtig. Aber früher war es halt irgendwie ein bisschen anders. Da hattest du halt wirklich eine Auswahl. Da konntest du irgendwie sagen, so, ich nehme jetzt irgendwie die Motoren und die und dann hat es irgendwie nochmal einer versucht. Stichwort Porsche mit Footwork oder sowas. Und aktuell sind das liegt natürlich an den Motoren auch an sich, ja. Dass diese hochmodernen Triebwerke. Und so, es ist halt wirklich sehr, sehr politisch irgendwie auch eine gewisse Ebene, weil, ja, es ist ja schon grotesk, Pascal Wehrlein irgendwie in einem Sauber dieses Jahr zu sehen und dann wird das Mercedes-Logo da irgendwie überklebt. Also das ist ja, das hätte es früher, glaube ich, nicht so gegeben. Und früher gab es halt so Sachen wie Hart oder Judd oder Mugen-Honda oder was weiß ich was oder Cosworth. Das gibt's halt alles nicht. Es gibt halt nur die vier. Und irgendwie muss man sich da aufteilen. Also das heißt, wenn es jetzt zwei, drei weiteren gäbe, also Porsche zum Beispiel oder was weiß ich was da noch im Raum steht, das wäre ganz gut.
Früher ist ein gutes Thema. Michael Kirchmann führte seinen Punkt auch noch weiter. Der ist übrigens sehr sauer. Michael, vielleicht musst du mal in die Sendung kommen. Müssen wir mal drüber sprechen, dass du das auch mal hier dann per Skype oder sowas kundtun kannst. Schreib uns mal eine Nachricht bei Facebook, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mich würde vor allem mal interessieren, schreibt er, wie die Turbos in den vorhergehenden Turbo-Ären klangen. Wenn besser, wo lagen da die technischen Unterschiede zu den heutigen Motoren? Mehr Zylinder, oder? Also mehr Verbrennung.
Boah, das also Sound ist ja relativ einfach. Einfach mal auf YouTube sich ein paar alte Videos anschauen. Ich fand, um ehrlich zu sein, dass die Turbos schon damals gewöhnungsbedürftig klangen. Also wenn du da irgendwie so eine Onboard siehst, ja, es hat einen sehr, sehr eigenen Sound, aber Naja gut, sensationell war das jetzt auch nicht. Was jetzt genau die Technik angeht, also es hat halt, was jetzt den Sound angeht, um es mal vereinfacht zu sagen, es hat halt dieser ganze Hybrid-Kram gefehlt. Also allein diese MGUH, die jetzt mit den neuen Regeln wegfallen soll, wird von den Teams immer so ein bisschen als Soundkiller bezeichnet. Dadurch, dass die jetzt dann gestrichen wird, erhofft man sich zum Beispiel dann auch schon wieder einen besseren Sound. Aber da müsste man, glaube ich, wirklich einen Ingenieur fragen, wo genau da jetzt spezifisch nochmal die Unterschiede liegen.
Wunderbar, aber dann die nächste Frage von Michael. Wäre es nicht einfach schon ein Riesenschritt, die Drehzahlen, maximale Durchflussmenge und Spritmenge völlig freizugeben, damit die Teams mehr und mehr aufdrehen können und gleichzeitig die soundfressende MGUH einfach abzuschaffen?
Ja, das ist im Prinzip genau das, was Renault und Mercedes auch vorgeschlagen haben. Tatsächlich sehen das ja auch diese Eckdaten für 2021 vor, dass man die Umdrehungen, also dass man die, das Drehzahllimit nach oben schraubt auf 18.000. Aktuell liegt es bei 15.000. Und das Wichtige ist tatsächlich auch diese Benzindurchflussmenge, wobei man da halt dann auch politisch halt wieder leichte Probleme bekommt, weil man möchte ja die Formel 1 seit Jahren schon in diese grünere Richtung lenken und eben sagen, ja, wir sind nicht mehr diese sinnlosen Spritverbrenner wie früher und so weiter und so fort. Und dementsprechend hatte man ja dieses Durchflusslimit und auch das generelle Benzinlimit eingeführt 2014. Jetzt wird man es dann eben, oder man müsste es halt dann für den Sound wieder ein bisschen lockerer regeln. Ich glaube, ganz freigeben wird man es nicht, allein schon eben aus diesen angesprochenen politischen Gründen. Man wird irgendein Limit weiter behalten. Ganz freigeben wäre, glaube ich, das falsche Zeichen, ein Zeichen, das man eben nicht senden möchte nach draußen. Aber ansonsten, ja, das sind tatsächlich diese drei Punkte, die eben auch genau Renault und Mercedes genannt haben, also höhere Umdrehungen, weg mit dem Benzinlimit und Benzindurchflusslimit erhöhen, und das würde schon reichen, um den Motor lauter zu machen.
Aber wenn man sich mal auch die anderen Rennserien anguckt, also wenn man sich die WEC zum Beispiel anguckt oder auch Indycar, die Motoren da klingen jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär. Also es ist jetzt auch nicht so, was ich sage, oh, das war jetzt krass. Ja? Also gerade WECs, die haben ja eigentlich die gleiche Technik. Ich glaube, viel ist auch, kommt in dieser Diskussion halt davon, weil der durchschnittliche Formel 1-Fan nicht nur in Deutschland, sondern generell halt nur die V10-Ära erlebt hat, beziehungsweise da angefangen hat, Formel 1 zu gucken. Und das halt immer der Sound ist, der sich irgendwie eingeprägt hat. Jemand, der vielleicht älter ist und seit den 60ern guckt, würde das wahrscheinlich anders sagen. Also das ist, glaube ich, oft, was dahinter steckt.
Und was du schon vorhin angesprochen hattest, Ole, was das Signal der Fernsehanstalten angeht, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine Sky-Übertragung gucke, das wirkt halt teilweise schon echt dumpf. Also da könnte man ja dran arbeiten, dass, weil die wenigsten sind oft an der Strecke. Gut, ich weiß, Michael ist oft an der Strecke, aber wenn wir an der Strecke sind, Ruhm, das ist ja auch schon an der Strecke erlebt, so leise ist es da ja nicht, ne, wie es teilweise im Fernsehen ist. Und da müsste Liberty vielleicht sich darum kümmern, wie du es auch schon richtig sagtest, vielleicht da was zu tun, dass die Zuschauer zu Hause mehr davon haben.
Ja, man hat ja jetzt mit diesem komischen Mikrofon rumexperimentiert in Mexiko, was sich allerdings sowas von schräg angehört hat. Also ich weiß nicht, was man da versucht hat, aber das ging ja mal irgendwie komplett in die falsche Richtung. Also das zeigt natürlich, es finden durchaus Versuche statt, das eben dem Zuschauer zu Hause ein bisschen näher zu bringen. Aber nach dem, was ich da in Mexiko gehört habe, scheint man davon noch ein bisschen entfernt zu sein.
Und die Formel 1 hat ja mehrere Probleme, was das angeht, ne? Das Bild ist UHD. Und früher, und das ist ja auch etwas, was wir auch schon mit Sascha Roos hier in der Vergangenheit besprochen haben, der ja schon öfter hier bei uns zu Gast war in Starting Grid, dadurch wirkt die Formel 1 super undynamisch. Ja, das Bild ist sehr stabil, es sieht toll aus, klar, für die Sponsoren und sowas wunderbar, aber wenn wir uns an früher erinnern, da hat das Bild geschmiert und gerade wenn es dann auch geregnet hat, wurde es noch schlimmer und dann noch der Sound dabei. Und ich glaube, dass ganz viele einfach vielleicht ja diese Dynamik einfach nicht mehr haben. Das heißt, kann es sein, Ole, dass auch diese Weiterentwicklung des Fernsehens der Formel 1 nicht so richtig entgegenkommt, weil sie ja eigentlich immer von der Geschwindigkeit gelebt hat und jetzt ganz oft, ja, 340 km/h gar nicht mehr so dynamisch aussehen?
Ja, ich glaube, genau das ist das Ding. Das habe ich ja hier auch schon mal angesprochen, weil früher, wenn du jetzt zum Beispiel, du guckst dir jetzt irgendwie eine On-Board-Aufnahme von Senna damals an, ja, das hat alles gewackelt und das war alles irgendwie verschwommen so außenrum und so. Oder auch, wenn du dir irgendwie so ein Rennen von damals anguckst, weil ganz viel Bewegungsunschärfe drin und so. Und die Zeiten sind aber deutlich langsamer als heute. Also das ist ja, wenn du es nur auf dem Papier betrachtest, wie schnell die Formel 1 heute eigentlich ist. Das ist den meisten, glaube ich, einfach nicht klar, weil sie es nicht sehen. Ja, weil es halt wirklich dieses perfekte Bild ist, die Autos sind immer perfekt scharf, irgendwie hohe Framerate und keine Ahnung was. Dadurch sieht es halt einfach aus wie irgendwie, ja, als wenn sie irgendwie 100 fahren oder so. Jetzt vom Ding her, wenn du dir jetzt zum Beispiel mal, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wo es mir aufgefallen ist, in Austin, was ist das, vielfach rechts, da hat man so eine Kamera eingebaut, die wo das Auto so in das Bild reinfährt und dann so mitzieht, ja, und wo dann der Hintergrund dadurch verschwommen ist. Und das sieht einfach wahnsinnig schnell aus. Ja. Ja? Und wenn du dir mal Bilder von Fans anguckst, es gibt so ein Fanvideo von Silverstone von den Esses da, ist einfach der Wahnsinn, ja, wenn du das so siehst, aber es kommt im Fernsehen halt überhaupt nicht rüber. Auch in den Onboards überhaupt nicht. Das liegt halt genau an dieser technischen Entwicklung. Ich weiß halt allerdings auch nicht, was man dagegen machen könnte, ja, weil das ist einfach die Entwicklung.
Ja.
Du kannst nicht einfach wieder auf Film drehen oder sowas. Ja. Und es ist genau beim Sound genau das Gleiche, wobei ich sagen muss, wenn ich mir eine Sky-Übertragung angucke, ja, die ja grundsätzlich sehr gut sind, aber teilweise hört man den Motor gar nicht. Ja, gerade bei Onboard-Aufnahmen. Und ich weiß nicht, ob es an Sky selbst liegt, ob die es einfach nicht lauter machen wollen. Ich glaube, bei RTL ist auch nicht viel lauter. Oder generell, also vielleicht sollte man daran gehen und sagen, man nimmt irgendwie andere empfindlichere Mikrofone und dreht einfach den Sound lauter, weil das ist das, was bei den Leuten ankommt. Und der durchschnittliche Fan geht nicht an die Strecke. Wenn er es tun würde, dann würde ihm auffallen, dass es doch ganz schön laut ist, ja? Wenn die Autos vorbeifahren, irgendwie gerade so am Start oder so, ist natürlich eine angenehme Lautstärke. Also es ist vielleicht auch gesünder so für den Fan, so blöd es auch klingt, ja. Aber das ist halt die technische Entwicklung einfach, die das Ganze dann irgendwie beeinflusst. Da muss man sich irgendwas einfallen lassen, dass es vielleicht wieder anders wirkt. Weil das ist genau nämlich der Punkt, warum man sagt, oh, die Formel 1 ist heute langsam und langweilig, weil es einfach nicht so spektakulär aussieht wie vor 30 Jahren.
Und vielleicht nochmal ein kleiner Punkt zum Abschluss. Ich habe einen Kumpel in meiner Bekanntschaft, der studiert dieses Ingenieurwesen, was man studieren muss, um theoretisch Formel 1 Autos entwickeln zu können. Und die arbeiten in der Uni mit diesem Programm, mit dem auch Formel 1 Ingenieure arbeiten. Und er meinte, er hat noch nie sowas verdammt Kompliziertes gesehen wie das. Also vielleicht so als Abschluss für dieses Thema. Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu durchblicken und vielleicht müssen wir wirklich mal genau so einen Ingenieur hier reinholen, um diese ganzen Fragen, die ihr habt, mal zu beantworten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass selbst dieser Ingenieur nicht alle Fragen beantworten kann. Und vielleicht ist das auch etwas, was die Formel 1 klar so faszinierend macht, aber in ihrer Schwierigkeit auch manchmal so unzugänglich. Und vielleicht ist das auch etwas, wo die Formel 1 nochmal schauen muss, dass man das besser machen kann. Aber das Motorenreglement für 2021 kann das ja eventuell lösen. Wir machen eine kurze Pause, dann sprechen wir über Felipe Massa, der seine Karriere zum zweiten Mal beendet. Diesmal endgültig, Fragezeichen. Wir sprechen drüber hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Den Bart beim Wachsen zuhören. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de. Motoren sind hinter uns. Wir kommen zu Fahrern und wir kommen zu dem Fahrer, der an diesem Wochenende in Brasilien bei seinem Heimspiel sein endgültig letztes Formel 1 Rennen fahren wird. Und wie sehr dieses Wort Gewicht hat, das wissen wir spätestens seit dem letzten Jahr. Da schied er aus, tränenreich ging er quasi die ganze Strecke entlang und dann hat man auch noch einfach mal seinen Sohn in die unsichere Zone geschickt. Aber egal, ne, es war ja sein letztes Rennen. Ich spreche von Felipe Massa. Und ja, dieses Mal soll es wirklich soweit sein. Dieses Mal ist sogar schon das letzte Rennen. Das heißt, in Abu Dhabi fährt ein ganz anderer bei Williams. Wer das sein könnte, das werden wir vielleicht am Wochenende schon erfahren. Ansonsten werden wir einfach ein bisschen weiter drauf rumspekulieren. Aber Felipe Massa, mit ihm verlässt einer die Formel 1, der auf jeden Fall eine Legende mit sich tragen wird, die, denke ich, am größten verbunden sein wird mit dem Jahr 2008, oder, Ruben?
Zunächst mal muss ich jetzt aber gerade sagen, also meines Wissens nach fährt Felipe Massa in Abu Dhabi noch. Das war tatsächlich...
guck mal.
Tatsächlich hatten wir das auch bei uns auf der Seite, glaube ich, in unserer ersten Meldung genauso geschrieben, wie du es gesagt hast.
Aber dann im Ticker stand es dann kurz danach.
Genau, also tatsächlich zuerst.
Ich hatte Geburtstag. Nämlich, ja, ich habe das nicht mitbekommen.
Ja, nur kurz zur Richtigstellung. Also es hieß zuerst, dass er in Abu Dhabi nicht mehr fahren wird, aber das wurde dann mittlerweile korrigiert, glaube ich, vom Team offiziell. Also er fährt jetzt beide Rennen noch. Also es wird nicht sein allerletztes Rennen, sondern quasi nur sein letztes Heimrennen.
Also wie alles wie letztes Jahr. Und dann fährt er nächstes Jahr trotzdem noch irgendwo.
Genau. So, wie war jetzt deine Frage?
ob die Legende, die Felipe Massa zieht, mit sich trägt, sozusagen immer mit dem Jahr 2008 in Verbindung gebracht werden wird.
Ja, ich glaube schon. Also 2008, dieses vielleicht spektakulärste Finale, was die Formel 1 zumindest in der Neuzeit erlebt hat, und er ist halt die tragische Figur dabei. Also wie es so ist, es gibt halt diesen einen Gewinner, genauso wie Lewis Hamilton immer mit 2008 in Verbindung gebracht werden wird, wird man, glaube ich, auch Felipe Massa immer mit 2008 in Verbindung bringen, weil es ja in gewisser Weise auch richtungsweisend war. Also die eine Karriere, nämlich die von Hamilton, gut, da gab es dann auch zwischendurch nochmal so einen kleinen Durchhänger, aber die ging ja mehr oder weniger durch die Decke. Heute ist er vierfacher Weltmeister. Ja, und Massa hat halt dieses große Ziel dann eben nie mehr erreicht. Also das war wirklich seine eine große Chance, die er hatte 2008. Und dann hat er 2009 ja diesen schweren Unfall gehabt, als er von dieser Feder in Ungarn getroffen wurde am Kopf, lange aussetzen musste und danach auch dann nie wieder ein Rennen gewonnen hat. Insofern, ja, tragische Figur, muss man ganz klar so sagen.
Ja, und immer auch irgendwie im Schatten. Im Schatten von Michael Schumacher, ja, da konnte er dann einmal ausbrechen, 2008 hätte er es fast geschafft. Ich hätte es ihm gegönnt, Timo Glock hat es ihm kaputt gemacht, das ist ja weiterhin meine gängige Meinung.
Da gibt es übrigens jetzt, Kevin, hast du es gesehen, es gibt die Onboard der letzten Runde von Timo Glock aus diesem Rennen.
Nein.
Doch, gibt es auf dem offiziellen, also für alle auch da draußen, die letzte Runde von Timo Glock, die ganze, gibt es auf dem offiziellen YouTube-Kanal von der Formel 1. Muss sich jeder mal angucken. Dann weiß man auch, dass er ihn definitiv nicht mit Absicht vorbeigelassen hat. Weil es einfach ganz grausam, was er sich da zusammenfährt.
Ja gut. Trotzdem hat Timo Glock für mich die WM entschieden.
Ja, das auf jeden Fall. Deswegen ist er danach ja auch nur noch bei Virgin.
Aber es ist wirklich eigentlich frappierend, wenn man sich die Statistik von Felipe Massa anguckt. Seit dem Jahr 2008 hat er kein Grand Prix mehr gewonnen. Und er hat ja teilweise mit Williams und Ferrari natürlich auch Autos, mit denen er hätte Rennen gewinnen können. Nun, das ist natürlich jetzt auch eine Geschichte für sich. Bleibt natürlich die andere Frage, Ole, glaubst du, ist es tatsächlich das Karriereende jetzt von Felipe Massa? Weil Kimi Räikkönen hat ja auch schon in der Pressekonferenz ganz suffisant gesagt, ja mal gucken, ob er dann beim ersten Rennen nächstes Jahr doch dabei ist.
Kimi Räikkönen hat auch gesagt, dass er nächstes Jahr um den WM-Titel mitfahren will. Also da muss man, also natürlich, ich weiß, was du meinst. Und das Ding ist halt auch, wenn sich jetzt beispielsweise irgendeiner nächstes Jahr verletzt, was wir natürlich nicht hoffen wollen, aber angenommen, das wäre so, oder Julian Palmer irgendwie so, also nicht Julian Palmer, aber jemand rausfliegt oder so, wäre es natürlich lustig, wenn Felipe Massa dann zurückkommen würde. Und vielleicht findet Williams auch wieder keinen Fahrer und dann muss Massa es wieder machen. Das wäre auch traurig irgendwo. Also generell auch traurig irgendwie diese ganze Geschichte, dass Massa es machen musste, weil es ist ja letztendlich so. Der hat natürlich gut Geld dafür bekommen, aber ich weiß nicht, ob der wirklich Bock darauf hatte. Er hat natürlich gesagt, er hat dieses Jahr eine fantastische Weltmeisterschaft gefahren. Ja, er geht so. Ich glaube, das lag halt wirklich an diesem Alkohol-Ding. Und ja, vielleicht sehen wir Felipe Massa ja nochmal wieder. Der Zug in der Formel E, ja, ist ja leider abgefahren. Aber das werden wir ihn nächstes Jahr, glaube ich, sehen. Sonst halt Stocker, Brasil, wo alle irgendwie Brasilianer fahren, die nichts mehr zu tun haben. So, ich glaube, Barrichello fährt da auch immer noch. Vielleicht fährt er auch Le Mans irgendwie nächstes Jahr. Kann ich mir auch gut vorstellen, irgendwie LMP2 oder sowas. Oder GT, wo ja auch zum Beispiel der legendäre Will Stevens dieses Jahr gewonnen hat. Oder auch Fisichella, der da schon gewonnen hat. Also irgendwo werden wir ihn wiedersehen. Ich glaube, viel hängt bei Felipe Massa von dem Unfall in Ungarn ab. Ich glaube, das war halt so der entscheidende Punkt, weil danach war er wirklich nicht mehr der Alte und nicht mehr so gut. 2008 hat er die Weltmeisterschaft natürlich mit diesem desaströsen Regenrennen in Silverstone, wo er Letzter geworden ist und sich gefühlte 8-mal gedreht hat, weggeworfen. Und ja gut, in Hockenheim 2010, ja, hätte er fast gewonnen, aber da war Fernando Alonso schneller. Also, aber eine große Persönlichkeit, eine, will nicht unbedingt das Wort Legende in den Mund nehmen, dafür reicht es, glaube ich, nicht ganz, aber ein sehr großer, verdienter Fahrer, der ja auch sehr früh in die Formel 1 gekommen ist, damals mit Sauber und damals ja schon sein Talent unter Beweis gestellt hat und es an guten Tagen heute immer noch tut. Und mal gucken, was er in Brasilien machen kann dieses Jahr.
Ja, was ist denn so dein Gefühl, Ruben? Wird Felipe Massa in Brasilien am Wochenende nochmal für Furore sorgen können?
Ich befürchte, also ich würde es ihm irgendwie natürlich gönnen und er war in Brasilien auch immer recht gut, aber ich befürchte tatsächlich, er wird sich da irgendwo im Mittelfeld einsortieren. Es wird so ein relativ unspektakuläres Rennen, wenn er nicht wie im letzten Jahr dann doch wieder ausscheidet, so Platz 7, 8 irgendwo vielleicht, was ja durchaus für Williams auch in diesem Jahr schon ein gutes Ergebnis wäre. Also darf man nicht vergessen. Aber ich habe gerade mal drüber nachgedacht, weil wir jetzt ja gerade die Karriere von Massa so ein bisschen Revue passieren lassen. Und es fallen einem tatsächlich spontan eigentlich nur negative Sachen ein, oder?
Ja, also das stimmt tatsächlich, ja.
Wir haben diesen verlorenen WM-Titel 2008. Wir haben den Unfall in Ungarn 2009, wir haben dieses Rennen in Hockenheim, wo er für Alonso Platz machen musste. Das sind ja alles irgendwelche negativen Geschichten. Aber wenn mich jetzt mal fragen würde, was war denn so das Highlight in der Karriere von Felipe Massa, dann wird es schon schwierig fast, oder?
Ich glaube, ja, das Highlight, keine Ahnung. Ganz ehrlich, das emotionale Highlight war sein Rücktritt letztes Jahr.
Ja, und vielleicht der erste, vielleicht der Sieg 2006 in Brasilien. Also das ist das vielleicht auch, aber ja. Das ist halt das Ding, so wirklich diese, deswegen ist er auch nie Weltmeister geworden, so leid mir das auch tut, diese herausragenden Leistungen, die hat er ja nie gebracht. Also, was einem vielleicht noch ein bisschen einfällt, was aber auch negativ ist, ist Silverstone 2015 oder so. Und 2014 hat er, glaube ich, noch irgendwo mal eine Pole rausgefahren in Österreich, glaube ich, aber, also mir fallen auch keine positiven Sachen ein. Er hat halt dann 2008 und 2007 auch irgendwie ein paar Rennen gewonnen, so, aber das war halt, ja, hat er halt ein paar Rennen gewonnen.
Jetzt noch was.
Ja, das war halt nie das Riesending irgendwie, auch wenn er ein guter Fahrer ist natürlich, aber ja, vielleicht können ihr die Zuhörer, vielleicht könnt ihr das mal sagen, was ist denn für euch der positivste Moment aus der Karriere von Felipe Massa? Das würde mich mal sehr interessieren.
Aber jetzt mal ganz kurz noch so ein kleiner Exkurs, ist das nicht so ein bisschen das, was alle Teamkollegen von Michael Schumacher verbindet? Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich bei Rubens Barrichello jetzt an vieles denke.
Naja, Rubens Barrichello hat aber, glaube ich, da fallen einem natürlich auch irgendwie...
Oder Eddie Irvine.
Na gut, Eddie Irvine. Aber gut, da fällt einem...
Bei Eddie denke ich immer nur an den Drink mit Eddie Irvine.
Was?
Bei Eddie Irvine denke ich immer nur an den Drink mit Eddie Irvine, das YouTube-Format
Formel 1. Das ist natürlich auch was Gutes von ihm, ja. Also ich habe letztens auch auf YouTube irgendwie so ein Special irgendwie von Sky oder was das war gesehen über ihn, über seine Karriere.
Hat er da auch gesoffen?
Ja, natürlich hat er gesoffen. Also das ist ja ganz klar, das ist halt Eddie Irvine so. Das ist halt auch das Coole bei ihm. Ja, Eddie Irvine ist so ein bisschen, ich will nicht mit Felipe Massa vergleichen, aber das war halt 2009, sag ich schon. 99 war er halt irgendwie da und Michael Schumacher war halt dann verletzt und deswegen hat er dann irgendwie die Kohlen so aus dem Feuer geholt und wäre fast Weltmeister geworden. Aber jetzt so, guter Fahrer, aber er ist jetzt nicht so des Legendenstatus.
Ich glaube auch, man muss da ein bisschen differenzieren, weil Eddie Irvine, so sehr ich ihn auch mag und bei allem Respekt, aber er wurde ja damals von Ferrari so als klare Nummer 2 neben Michael Schumacher geholt.
Das auch.
Und bei Massa war ja die Sachlage durchaus ein bisschen anders, weil man hat ihn ja geholt zu einem Zeitpunkt, als sich das Karriereende von Schumacher schon abgezeichnet hat. Also er sollte ja bewusst so ein bisschen als Nachfolger quasi aufgebaut werden. Und dementsprechend ist natürlich die Fallhöhe auch bei ihm wesentlich höher gewesen als zum Beispiel bei einem Eddie Irvine. Weil bei einem Eddie Irvine, wie Ole gerade schon sagte, der kam halt so wie die Jungfrau zum Kinde, dass er plötzlich 99 um die WM mitfahren durfte. Also das hätte ja selbst nach den ersten Rennen 99 bis zu diesem Unfall von Schumacher noch kein Mensch erwartet. Und bei Massa war es aber halt schon so, dass man bei Ferrari davon ausgegangen ist eigentlich, dass er halt eines Tages mal Weltmeister werden würde. Und weil er das halt nicht geschafft hat, bleiben da jetzt wahrscheinlich dann wirklich eher so diese negativen Sachen hängen.
Übrigens, nächstes Jahr wird die erste Saison seit 1977 sein, in der kein ehemaliger Teamkollege von Michael Schumacher am Start ist. Das nur mal als sinnlose Statistik am Rand. ist ganz interessant eigentlich. Teamkollege von Michael Schumacher, der für positive Erinnerungen gesorgt hat, ist natürlich Nelson Piquet. Ganz klar.
Ja. Nico Rosberg, aber gut.
Ja, der auch. Der auch, richtig. Aber Patrese, so halbwegs.
Michael Schumacher, der Teamkollegentöter. Naja, vielleicht ein bisschen.
Er ist einfach zu gut gewesen.
Er ist einfach also, der Beste. Michael Schumacher ist der Beste.
Ja.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Oder Ruben, Michael Schumacher ist der Geilste.
Ich bin da ganz objektiv.
Okay, alles klar.
ich tue mich wirklich immer schwer mit dieser Bezeichnung der Größte, weil es halt echt so in der Formel 1 ist. Diese ganzen Vergleiche ist halt immer schwierig. Also du kannst ja auch ein Hamilton jetzt nicht mit Schumacher oder Senna vergleichen. Also klar werden dann immer diese ganzen Zahlen hergezogen zu vergleichen, wobei natürlich auch die so ein bisschen hinken, also weil du halt einfach eine Saison hast, die halt heutzutage fast doppelt so lang ist wie noch vor weiß ich nicht, 30, 40 Jahren.
Eigentlich müsste man halt sagen, dass Fangio der Größte ist, weil er hat halt irgendwie gefühlt, also nicht gefühlt, sondern statistisch eigentlich die Hälfte seiner Rennen, in denen er teilgenommen hat, gewonnen. Und fünfmal Weltmeister in der Zeit in einem wahnsinnig hohen Alter. Das Aber es ist halt auch kein Vergleich.
Das ist ja zum Beispiel so eine Meinung, die auch Jackie Stewart hat. Der wurde letztens auch noch gefragt, wer für ihn der Größte ist. Und da sagt er halt auch immer Fangio noch vor Schumacher. Also von daher so der Größte aller Zeiten muss man in der Formel 1
erfolgreichste sicherlich sein.
Der Erfolgreichste ist er. Das ist er mit Sicherheit.
Da kann ich würde jetzt auch nicht damit gehen, dass er der Größte ist. Also das Ding ist halt, wenn du aber heute sagst, gerade jetzt bei deutschen Formel 1 jetzt, Lewis Hamilton ist eine Legende. Oder Lewis Hamilton ist irgendwie der beste Fahrer irgendwie aller Zeiten oder so. Was natürlich kann man auch nicht nachprüfen, so, dann erinnert es sehr viel Kritik. Aber
mit Sicherheit.
Man darf nicht vergessen, wie gut Lewis Hamilton ist. Also es wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, wahrscheinlich, weil er noch gerade aktiv ist, aber der ist schon sehr gut. Der ist schon sehr gut. Und Senna wäre natürlich wahrscheinlich auch so in den Bereich von Michael Schumacher gekommen. Vielleicht hätte dann Michael Schumacher nicht 7 WM-Titel. Übrigens sage ich voraus, dass Lewis Hamilton 6 WM-Titel holen wird und die 7 fehlt, weil Nico Rosberg Weltmeister geworden ist. Das nur mal als Orakel.
Und wir wissen ja, wie gut das Orakel Ole Waschkau funktioniert.
Ja, McLaren Honda als Konstrukteursweltmeister, Daniel Ricciardo als Weltmeister dieses Jahr. Also es ist perfekt aufgegangen.
Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann noch ein bisschen ausführlicher zum Abschluss über den großen Preis von Brasilien. Was können wir erwarten, worauf müssen wir achten und vor allem, was passiert denn so im Mittelfeld? Denn ich glaube, das ist das Spannendste an diesem ganzen Wochenende. Denn vorne ist alles entschieden. Gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de mit der großen Vorschau auf den großen Preis von Brasilien. Wo so groß ist die Vorschau gar nicht, denn das Vorschau-Element, das kommt einfach jetzt. Wir hatten ja davor eure Themen wieder, ja. Und das ist auch schön, dass wir das hier in dieser Sendung so ausführlich besprechen können. Deswegen immer her mit euren Themenvorschlägen, euren Fragen auf unserer Facebook-Seite bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR oder unter die Podcasts auf meinsportradio.de einfach kommentieren und dann werden wir die ganzen Sachen auch hier besprechen. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau ist da und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de. Der große Preis von Brasilien, das vorletzte Rennen im Rennkalender. Die Weltmeisterschaft ist entschieden, aber Ruben, im Mittelfeld, da bleibt es noch weiter spannend. Das ist so für mich eigentlich das Wichtigste an diesem Wochenende.
Für mich tatsächlich auch. Und ich erinnere mich zurück an die Saisonvorschau, die wir damals hier gemacht haben auf meinsportradio.de. Und als wir damals auch schon gesagt haben, dass es in diesem Mittelfeld fast unmöglich ist, irgendeine Vorhersage zu treffen, weil es so eng ist. Und jetzt ist es tatsächlich ja mehr oder weniger genauso gekommen. Also wir haben Toro Rosso 53 Punkte, Renault 48 und Haas 47. Also da ist noch so ein richtiger Dreikampf um diesen sechsten Platz, der ja vor allem auch eine Menge Geld bedeutet, gerade für so ein Team wie Haas. Und da sind wirklich halt dann drei Teams innerhalb von sechs Punkten. Das heißt, ein gutes Ergebnis kann am Ende schon den Unterschied machen. Natürlich würde man jetzt sagen, eigentlich müsste Renault die besten Karten haben. Ganz einfach Werksteam. Mit Sainz haben sie jetzt auch endlich einen zweiten Fahrer, der regelmäßig punkten kann. Also die sehe ich tatsächlich da so ein bisschen im Vorteil in diesem Dreikampf. Toro Rosso ist schwierig, weil man natürlich jetzt mit Gasly und Hartley ein Risiko eingeht, zwei sehr unerfahrene Piloten im Auto hat, die sich halt auch entwickeln müssen und sollen. Aber ich glaube, von denen sind jetzt nicht in den ersten Rennen gleich die ganz großen Ergebnisse zu erwarten. Und Haas ist so ein bisschen eine Wundertüte. Also die sind an einem Tag mal gut, mal schlecht. Das wird noch ein ganz heißer Kampf da.
Haas hat einen kleinen Nachteil, Ole, würde ich sagen, denn klar, Brasilien ist noch so eine echte Racer-Strecke. Ne? Also da sind viele schöne Kurven, wo gefightet werden kann. An Kevin Magnussen fightet manchmal ein bisschen zu viel. Ne? Da haben wir natürlich das Risiko einer Strafe. Und in Brasilien werden die Bremsen natürlich gefordert. Und da wird Romain Grosjean seine Probleme bekommen. Also ist Haas aus diesem Dreier-Team das Team, was eventuell die schlechtesten Karten hat, deiner Meinung nach?
Ja, würde ich schon sagen. Also Haas ist, ich weiß halt nicht so, was ich von Haas halten soll. Ich weiß halt auch nicht, was ich davon halten soll, dass sie nächstes Jahr nochmal mit Grosjean und Magnussen antreten. Das ist vielleicht auch unglücklich. Aber ich denke, dass wir uns in Brasilien wieder auf viele schöne Funksprüche freuen werden. Ja. Oder freuen können, besser gesagt. Von Romain Grosjean. Das ist wieder das beste Beispiel. Letztes Jahr, wo Grosjean das Auto auf dem Weg zur Startaufstellung in die Mauer setzt, ja, was ihm wahrscheinlich ein sehr gutes Resultat gekostet hat. Dementsprechend glaube ich, dass sie dieses Jahr wieder kein Land sehen werden und sich mit Sauber um die letzten Plätze prügeln werden, glaube ich. Also vielleicht geht im Rennen was, aber ja, ich glaube, ich sehe andere Teams weiter vorne, sagen wir so.
Okay, dann haben wir Toro Rosso und Renault. Ruben, das ist gerade angesprochen. Renault hat mit Sainz jetzt auch einen zweiten Fahrer, der durchaus Punkte und Leistung bringen kann. Da musst du das Auto mitspielen. Das hat in Mexiko gar nicht funktioniert. Glaubst du, dass man die Probleme in den Griff bekommt und jetzt in Brasilien ein besseres Ergebnis erzielen kann? Denn rein vom Streckenlayout sollte das dem Renault eigentlich liegen.
Ja, und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Nico Hülkenberg in Brasilien eigentlich immer relativ gut ist. Ja. Also von daher, ich denke schon, das Thema habt ihr ja auch in der letzten Ausgabe relativ ausführlich besprochen mit den Motorschäden. Ich denke schon, dass man bei Renault den Grund dafür erkannt hat. Also es war ja tatsächlich auch Mexiko-spezifisch. Also man hat sich da einfach für die falsche Einstellung entschieden, ist da einfach zu viel Risiko gegangen. Ich denke schon, dass man das aufgearbeitet hat jetzt in diesen zwei Wochen, und Brasilien ist halt auch nochmal ein anderer Streckentyp. Ich denke schon, dass die Motoren da halten werden. Wenn wir jetzt natürlich wieder so ein Chaos erleben wie zuletzt in Mexiko, dann wird sicherlich bei dem einen oder anderen auch bei Red Bull möglicherweise so ein bisschen die Alarmglocke klingeln im Hinblick dann auch auf 2018. Aber davon gehe ich nicht aus. Also ich denke schon, was die Technik angeht, wird dieses Mal alles mitspielen bei Renault. Und ja, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, im Normalfall sehe ich die in diesem Dreikampf da um Platz 6 auf jeden Fall vorne.
Blicken wir noch auf einen spannenden Zweikampf, und das ist der Zweikampf im Team Force India. Sergio Perez und Esteban Ocon balgen sich ja noch um den siebten Platz in der Fahrerwertung. Perez aktuell 9 Punkte vor seinem Teamkollegen, 92 zu 83 steht das Ganze da. Und wir wissen, das ist ja eine sehr reibungsintensive Geschichte zwischen den beiden. Und noch immer ist es ja so, dass sie es ein bisschen weglächeln, habe ich so das Gefühl. Zwei Rennen sind noch. Ruben, was denkst du, wer wird da in Brasilien die Nase vorn haben?
Boah, das ist aber auch ganz schwierig, weil die zwei echt auf Augenhöhe fahren. Also in den vergangenen Rennen war es jetzt tatsächlich so, dass am Ende immer der vorne war, der im Qualifying vorne war, halt weil sie nicht gegeneinander fahren durften. Das heißt, wenn du das Qualifying verloren hast, das hat auch Sergio Perez gestern so gesagt, dann war dein Rennen im Prinzip gelaufen, weil du wusstest, du steckst dann irgendwann hinterm Teamkollegen und ab da ist Schluss, weil du darfst nicht angreifen und vorbeiwinken wird das Team dich auch nicht, wenn du nicht klar schneller bist. Und das ist bei den beiden einfach nicht der Fall. Die sind so eng beieinander, da entscheiden halt echt kleine Details, und Ich habe keine Ahnung, wer von den beiden jetzt in Brasilien schneller ist. Aber ich freue mich tatsächlich drauf, dass die jetzt wieder gegeneinander fahren dürfen, weil ich bin da schon gespannt, ob sie es hinbekommen, sich da so ein bisschen zusammenzureißen. Weil vom Team sagt man jetzt, okay, der vierte Platz in der WM ist sicher, von daher ist es uns egal. Aber natürlich auch da wieder schon im Hinblick auf 2018 sollten sich die beiden besser zusammenreißen, weil ansonsten wird man wahrscheinlich bei Force India 2018 sagen, wenn man ja wieder mit den beiden fährt, nö, dann gibt's halt jetzt von Saisonbeginn an direkt dieses Verbot, gegeneinander zu fahren. Also ich glaube, die beiden sind da auch so ein bisschen auf Bewährung.
Man kann es natürlich auch wie Sergio Perez machen, sagen, man fährt schneller, wird von drei Leuten überholt.
Oder man macht so, genau.
Das kann man immer so machen. Ja, Ole, dieser Zweikampf, Ocon gegen Perez. Sie dürfen frei fahren und wir wissen ja auch, dass Force India jetzt nicht den größten Geldkübel hat. Ja, auch wenn sie natürlich jetzt Vierter in der Konstrukteurswertung sind, da eine Menge Geld einstecken werden, aber die wollen natürlich auch den Materialverschleiß ein bisschen gering halten und das sage ich eigentlich deswegen, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es in Brasilien zwischen den beiden knallt.
Das wäre zumindest lustig. Also das erste Rennen, wo sie wieder frei fahren dürfen, fahren sie sich ins Auto. Also das würde ich auch stark annehmen.
Das wäre doch die Dramaturgie der Sache eigentlich, weil ja,
eigentlich
genau schon. Das muss
eigentlich
doch
muss
jetzt
es,
passieren.
Eigentlich muss es passieren.
Ja.
Und beide Force Indias scheiden dann aus.
Ja.
So, in dem ersten Rennen, wo es um nichts mehr geht quasi, scheiden beide aus, weil sie nicht ins Auto fahren.
Ja.
Und dann werden die Gerüchte wieder lauter, dass sie das mit Absicht machen, damit sie nicht nächstes Jahr irgendwie mehr zahlen müssen als Antrittsgeld, weil das ist ja jetzt diese Woche irgendwie.
Und am Ende der Saison sind sie punktgleich. Das wär's.
Ja, das wäre lustig, ja. Ja. Aber generell Force India, also gefällt mir natürlich und auch beide Fahrer sind auf sehr hohem Niveau. Zeigt auch, wie gut Esteban Ocon ist, glaube ich. Übrigens, da müssen wir erwähnen, das erste Freitraining fährt George Russell.
Genau, mit dem Michael Schumacher
Helm. Brasilien.
Also nicht
mit dem Michael Schumacher Helm. Da werden alle Michael Schumacher Fans sich freuen. Inklusive George Russell, weil er ist natürlich ein großer Michael Schumacher Fan. Also das ist auch eine ganz interessante Randnotiz tatsächlich. Und ich hoffe da halt für Force India, dass sie nächstes Jahr wieder genauso gut sind, vielleicht sogar noch ein Tickchen besser. Sehe das aber noch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überraschen und bin gespannt jetzt, was in Brasilien passiert. Weil es gab ja tatsächlich dieses Ding, also pro Punkt, den man mehr holt, muss man irgendwie $5,000 irgendwie mehr Antrittsgeld zahlen nächstes Jahr. Und Force India kann halt nur noch Vierter werden. Also sie können nicht nach oben, können nicht nach unten. Es wäre natürlich ganz interessant, wenn dann beide ausfallen. Also das wäre tatsächlich Dramaturgie der Sache. Ich sage, es wird so passieren.
Ruben, wir haben noch...
Vielleicht noch ganz kurz dazu. Also bei Perez und Ocon bin ich natürlich jetzt auch auf das Rennen gespannt, aber vor allem dann auch 2018, weil wir ja alle wissen, dass 2018 oder Ende 2018 möglicherweise ja das ein oder andere Cockpit bei einem Top-Team frei werden könnte. Kimi Räikkönen zum Beispiel bei Ferrari könnte ja dann 2018 Ende des Jahres aufhören, falls er dann nicht wie angekündigt Weltmeister wird. Bei Mercedes wäre es dann Valtteri Bottas. Der Vertrag von Hamilton läuft auch aus, wobei er da schon gesagt hat, das ist eher eine Formsache mit der Verlängerung. Aber trotzdem gehen wir mal davon aus, dass eben diese Cockpits frei werden. Dann sind Perez und Ocon natürlich in der Theorie zumindest mal zwei Kandidaten. Und das wissen die beiden auch ganz genau. Und deswegen glaube ich, dass sich dieses Duell 2018 vor diesem Hintergrund nochmal deutlich zuspitzen wird, weil eben beide versuchen werden, irgendwie in diese Top-Teams nochmal reinzukommen.
Denn Daniel Moreno hat auch direkt schon mal eine Frage dazu in den Raum geworfen über unsere Facebook-Seite. Habt ihr etwas gehört, dass Ricardo was mit Mercedes haben könnte?
Bei Ricardo hört man ja eigentlich laufend irgendwas, beziehungsweise generell in der Formel 1. Ricardo wurde ja bisher immer eher so in die Ferrari-Ecke gedrängt. Aber ja, ich glaube, das sind die ganz normalen Vorgänge. Sobald irgendein Fahrer verfügbar ist, wird er erstmal mit jedem Team eigentlich in Verbindung gebracht. Ich glaube, da sollte man zum jetzigen Zeitpunkt nicht allzu viel drauf geben.
Glaubt ihr daran, dass Mercedes und Ferrari bei den beiden letzten Rennen Strafen wegen der Motoren erhalten und von hinten starten werden?
Die Frage ist, ob es jetzt ins Programm passt. Ja, also ich glaube nicht. Also vielleicht in Abu Dhabi, aber kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Die werden halt Business as usual machen und ihren Plan halt so weiterverfolgen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, oh, weil wir jetzt können, ach, wechseln wir mal an den Motor. Komm, gönnen wir uns mal.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Ruben, gerade andere Teams, die da eher nochmal eine Strafe ziehen müssen, ne?
Ja. Gerade Ferrari. Also ich glaube, gerade Ferrari wird halt jetzt alles dran setzen, dass sie diese beiden Rennen gewinnen werden. Einfach fürs Ego und fürs Image nach außen, für dann auch nächstes Jahr. Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagen, wir können auch kommen, sind auch egal, so, lass machen. Vielleicht Mercedes schon eher. Ich glaube aber, Mercedes wird einfach ja ihren Plan weiterfahren und ja, vielleicht ein bisschen, vielleicht werden die Fahrer, also insbesondere Lewis Hamilton, vielleicht ein bisschen, ja, sich zurücknehmen, sage ich mal. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube sowieso, dass Red Bull hier vielleicht in Brasilien das stärkste Team sein wird, so grundsätzlich. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, mit Blick auf die Zeit. Daniel, du hast noch eine weitere Frage gestellt, die werden wir in der nächsten Folge beantworten. Und Christian Wieting, du hast auch eine Frage gestellt und auch die werden wir in der nächsten Ausgabe beantworten. Die hat heute nicht so ganz ins Thema gepasst, aber die werden wir nicht vergessen, die habe ich auf dem Schirm. Zum Abschluss wollen wir das Ganze doch noch tippen. Ihr könnt natürlich mittippen bei unserem Kicktipp-Spiel Starting Grid MSR bei Kicktipp. Es gibt am Ende der Saison 2 Karten für den großen Preis von Ungarn, Wochenendtickets zu gewinnen, zur Verfügung gestellt von motorsporttotal.com, Formel1.de. Und ich würde sagen, wir tippen die ersten 3, die Pole Position und ob Felipe Massa in die Punkte fährt bei seinem letzten Heimspiel in Brasilien, Ruben.
Felipe Massa, sage ich jetzt mal ja. Pole Position habe ich mir noch gar keine Gedanken drum gemacht. Ich glaube echt, das wird eine ganz enge Nummer. Ich sag tatsächlich mal Vettel, weil ich sehe es eigentlich auch wie Ole, dass Red Bull theoretisch das stärkste Team sein könnte. Aber wir wissen ja alle, dass es im Qualifying immer auch diesen kleinen Boost gibt bei Ferrari und Mercedes. Deswegen Pole Position Vettel. Im Rennen tatsächlich mein Gefühl sagt, Verstappen gewinnt vor Vettel und Hamilton.
Okay, Ole?
Ja, also Ruhm ist natürlich der Ruhm ist natürlich der Tippgott, das wissen wir ja. Ist immer noch führender im Tippspiel, das heißt, also es müsste eigentlich stimmen, was er erzählt. Ich sage, Max Verstappen holt die Pole vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und also mein Bauchgefühl sagt auch, dass Max Verstappen gewinnt vor komm, Daniel Ricciardo und Kimi Räikkönen.
Okay. Ich sag, Schwachsinn, aber. Da es regnen wird am Samstag, wird Max Verstappen sich die Pole Position holen. Sebastian Vettel wird das Rennen aber gewinnen vor Verstappen und Hamilton. Und Massa fährt nicht in die Punkte, scheidet aus.
Ach so, genau. Das sehe ich auch so.
Ja. Das war Starting Grid für diese Woche. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da mit dem Rückblick auf den großen Preis von Brasilien. Schön, dass ihr heute reingehört habt. Vielen Dank an Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de.
Immer wieder gerne.
Nicht vergessen, der Movember läuft. Jeder Podcast-Download auf meinsportradio.de gibt 1 Cent an die Movember Foundation. Weitere Informationen auf meinsportradio.de/Movember. Mein Name ist Kevin Scheuren. Bitte liked uns bei Facebook. Ja, Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Sucht uns da, gebt uns einen Daumen hoch. Seid immer up-to-date mit dem, was wir hier so machen. Rezension bei iTunes, bei Twitter, @ks_0811 ist meine Adresse, @MikeWeiss, MIKEVICE, die von Ole und @RubyWestside, die von Ruben Zimmermann. Und Ole Waschkau hat das letzte Wort.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich auf das spannendere Rennen in Brasilien. Vor allen Dingen auf das Qualifying, in dem es ja regnen soll. Aber es geht nicht zu lang. Und wünsche euch dabei ganz viel Spaß und bis nächste Woche. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.